Deutschlandfunk, Medias Res.
Der Mensch ist ja bekanntlich harmoniebedürftig. Die Demokratie ist es eher nicht. Sie braucht Dissens und am Ende einen Kompromiss. Ob ein solcher heute Mittag in Straßburg gefunden wurde, dahinter machen viele Europäerinnen und Europäer allerdings ein großes Fragezeichen. Immerhin gab es Demos, Rede, Gegenrede, Debatten, wild entschlossene Politiker und noch entschlossenere Bürger. Und das gibt's ja auch nicht so oft, wenn es um Entscheidungen in der Europäischen Union geht. Medias Res hat diesen Prozess begleitet. Jetzt ist das Urheberrecht reformiert und was das heißt, erfahren Sie gleich hier bei uns. Ich bin Bettina Schmieding. Dass Medien in dieser Angelegenheit, also bei der Reform des Urheberrechts, Partei sind, hat die Sache für die Europäerinnen und Europäer nicht einfacher gemacht. Wer sich informieren wollte, musste schon genau wissen, wes Geistes Kind die Zeitung, der Online-Kanal oder die Social-Media-Plattform ist. Alle haben irgendwie Karten im Spiel, sind zum Beispiel Urheber oder nutzen urheberrechtlich Geschütztes. Worum geht es also? Zunächst einmal sollte das Urheberrecht ins Internetzeitalter kommen, also urheberrechtlich angepasst werden, europäisch einheitlich sein am Ende. Urheber klagen seit langem, dass sie für ihre Inhalte im Netz nicht entsprechend vergütet werden. Inhalte sollen nach Artikel 13 schon beim Hochladen auf geschütztes Material überprüft werden. Um das Leistungsschutzrecht für Presseverlage geht es in Artikel 11. Hier werden Google und Co. verpflichtet, bereits für das Anzeichen von Artikeln die Verlage zu bezahlen. Klingt also simpel, aber dahinter verbergen sich die großen digitalen Kämpfe des 21. Jahrhunderts. Paul Vorreiter hat die Debatte verfolgt. Können wir vielleicht zusammen etwas abschichten, Herr Vorreiter? Und Sie sagen uns, was da in groben Zügen eigentlich entschieden wurde heute Mittag?
Versuchen wir das einmal. Also es ging bei der Abstimmung heute darum, dass diese Urheberrechtsreform eigentlich ja schon auf den letzten Metern ist. Es gab nämlich ein sogenanntes Trilogergebnis. Das heißt, Rat, Kommission und Parlament haben sich auf einen Text geeinigt. Und nun war man eben vor dem Schritt, dass dieser Text nochmal vom Parlament entweder bestätigt werden sollte oder es auch die Möglichkeit gab, Änderungsanträge zu stellen. Das wurde ja auch versucht eben, dass diese Artikel 11 und 13 wegfallen sollen. Und nun würde es in einem letzten Schritt darum gehen, dass der Rat jetzt eben dieses Votum aufnimmt und dann nochmal formal abschließen kann. Und dann kann diese Urheberrechtsreform innerhalb von 2 Jahren in nationale Gesetze gegossen werden. Und genau, also das ist jetzt der Stand dieser Debatte. Und dieses Paket an sich ist auch mit großer Mehrheit beschlossen worden. Es gab eben davor diese Änderungsanträge, bei denen das Ergebnis ein bisschen knapper ausgefallen ist. Allerdings konnten sich am Ende die Gegner von Artikel 13 und 11 eben nicht durchsetzen.
Also Sie sagen, die Gegner konnten sich durchsetzen, nicht durchsetzen. Also die Freunde von Artikel 13, die dürfen sich jetzt freuen, uneingeschränkt?
Das kann man wahrscheinlich so sehen. Also ich habe heute auch einen Axel Voss hier erlebt, CDU-Berichterstatter, der doch sichtlich erleichtert gewesen ist über den Ausgang dieses Votums. Aber wer sich jetzt wirklich tatsächlich über diesen umstrittenen Artikel 13 freuen kann, das hängt dann doch ein bisschen mehr auch davon ab, welche Sichtweise man eben auf das Ergebnis hat. Also Axel Voss betont ja zum Beispiel auch, Künstler und Kreative hätten nun einen besseren Verhandlungsstand gegenüber kommerziellen Plattformen. Denn die werden ja jetzt dadurch, dass sie für den Upload von urheberrechtlich geschützten Inhalten ihrer Nutzer grundsätzlich haftbar sind, eben in die Lage gebracht, sich um Lizenzen zu bemühen, jedenfalls Rechtsunsicherheit um die Inhalte herum zu minimieren. Sie müssen, wie es in dem Text heißt, das Bestmögliche tun, um geschützte Werke, zum Beispiel Musik, ausfindig zu machen, bevor sie auf der Plattform landen. Also hier eine Verschiebung hin zu einer, also genau, die Plattformen müssen hier einfach mehr tun und das soll die Künstler und Kreativen in eine bessere Situation bringen. Aber andererseits wird natürlich dann die Frage gestellt, wie lassen sich diese Inhalte denn erkennen? Wie kann man denn erkennen, dass sie urheberrechtlich geschützt sind? Und da sind wir bei dem Stichwort Upload-Filter, der zwar im Text nicht wörtlich drin vorkommt, aber der jetzt eben aus Sicht der Kritiker eben kommen wird.
Sie haben gesagt, Upload-Filter, womit müssen denn die Nutzerinnen und Nutzer jetzt rechnen?
Also zunächst einmal ist es ja so, dass es sich ja um eine Richtlinie handelt, also keine Verordnung. Das Ganze wird noch in nationale Gesetze gegossen. Was die Nutzer angeht, sehen wir ja gerade auch schon in Deutschland eine Debatte rund um die Pauschallizenz, dass da nach Wegen gesucht wird, diese Upload-Filter obsolet werden zu machen, werden zu lassen. Die CDU-Spitze hat sich ja auch heute schon so in diese Richtung auch geäußert, dass eben diese nationale Umsetzung da vielleicht noch Spielraum ließe. Aber am Ende wird es natürlich dann darum gehen, also auch was aus Sicht der Nutzer vielleicht wichtig ist, eben, dass man einen freien Zugang hat eben zu diesen Plattformen und dort auch munter Inhalte tauschen kann. Wenn sich diese Plattformen auch aus einer Art voraus einem Gehorsam entscheiden, großflächig diese Upload-Filter einzusetzen, dann kann es eben zu Situationen führen, in denen geschützte Inhalte gefiltert wurden, obwohl sie gar nicht urheberrechtlich geschützt sind, weil es Verfremdungen sind, aber eben diese Filter das nicht erkannt haben. Naja, und das kann dann eben den Ärger der Nutzer nach sich ziehen. Und das ist auch ja, Teil der Debatte, wie sich das auswirken wird. Das werden wir dann noch sehen.
Artikel 11, da hatten wir eben schon erwähnt, da ging es um das Leistungsschutzrecht der Vorrechtwetter. Welche so Auswirkungen hat das für die Suchmaschinen? Was meinen Sie?
Also es wird so sein, dass bereits Textausschnitte lizenzpflichtig werden und um diese werden sich dann die kommerziellen Plattformen kümmern müssen, diese Lizenzen bei den Verlagen einholen und dieses Geld, was dann eben an die Verlage fließt, soll dann auch an die Journalisten weitergegeben werden. Deswegen gab es da auch in dieser Richtung auch positive Reaktionen, etwa vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger und auch dem DJV. Allerdings ist hier auch ein wenig die Schwierigkeit, weil man nicht weiß oder beziehungsweise ist das auch ein Argument der Gegner, die sagen, naja, wer ist denn hier eigentlich am längeren Hebel? Sind das die Suchmaschinen oder sind das tatsächlich die Verleger? Und könnte es nicht am Ende so sein, wie es bereits auch schon passiert ist, dass sich Google News einfach weigert, gewisse Ausschnitte dann zu zeigen? Und das ist ja dann auch für das Geschäftsmodell von Zeitungen vielleicht gar nicht so förderlich.
Also es wird uns weiterhin beschäftigen. Vielen Dank, Paul Vorreiter, unser EU-Korrespondent in Brüssel-Straßburg. Für die schlechte technische Qualität der Leitung bitten wir um Entschuldigung. Gerichtsverfahren in Deutschland sind öffentlich. Ausnahmen gibt es zwar, zum Beispiel bei Jugendstrafsachen oder Familienangelegenheiten. Grundsätzlich aber sollen Prozesse für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Öffentlich heißt aber nicht, dass Fernseh- und Hörfunkaufnahmen auch zulässig sind. So war das seit 1964 geregelt. Und dann hat der Bundestag vor 2 Jahren das Verbot von Ton- und Rundfunkaufnahmen gelockert. Auch Aufnahmen von höchstinstanzlichen Entscheidungen, die es bislang nur vom Bundesverfassungsgericht gab, sollen nun möglich sein. Ab heute wird vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über die Frage verhandelt, wer die Mehrkosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen im Fußball trägt. Bastian Brandau hat einen Richter an diesem Gericht die Frage gestellt, welche Konsequenzen Fernsehaufnahmen im Saal für die Abläufe haben werden.
Wir haben Wert darauf gelegt, dass sich am Richtertisch nichts ändert, dass insbesondere nicht die Mikrofone der Rundfunkanstalten dort zu sehen sind, weil es eben eine Gerichtsentscheidung ist.
Andreas Korbmacher steht im großen Saal des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. Altehrwürdige Holzvertäfelungen, das Licht fällt durch die Fenster, die mit Stadtwappen verziert sind. Korbmacher ist Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht und als Pressesprecher mit den Vorbereitungen auf die erste Kameraübertragung einer Urteilsverkündung befasst. Dafür wurde im Leipziger Saal umgebaut. Eine Mikrofonanlage hat es natürlich vorher schon gegeben.
Sodass also hier das über unsere hausinterne Anlage weitergegeben wird und dann dort hinten von den Rundfunkanstalten abgenommen werden kann.
Seit knapp einem Jahr können die obersten Bundesgerichte entscheiden, bei besonders wichtigen Verfahren Kameras bei der Verkündung zuzulassen. Nachdem der große Saal in Leipzig nun umgebaut ist und es eine Anfrage einer Fernsehredaktion gab, steht am Bundesverwaltungsgericht diese Woche die erste Verkündung mit Kameras an. Dann geht es um die Frage, ob die deutsche Fußballliga selbst für die Kosten eines Polizeieinsatzes bei einem Risikospiel aufkommen muss oder ob die weiterhin aus Steuergeldern bezahlt werden. An den Seiten des Gerichtssaals werden dann Scheinwerfer aufgebaut, erklärt Andreas Korbmacher, als wir den großen Raum durchschreiten. An der Rückseite angekommen, zeigt er auf den Boden, auf den vorgesehenen Platz für 2 Kamerapodeste.
Die Podeste werden hier, also sozusagen direkt gegenüber vom Richtertisch, aber am Ende des Saales aufgestellt werden. Es werden insgesamt 2 Podeste. Wir werden maximal 2 Kameras haben. Die Rundfunkanstalten, die das übertragen, müssen eine Poolführerschaft übernehmen und andere, die das auch noch senden wollen, daran beteiligen.
Das Gericht hat für Ton und Bild entsprechende Steckdosen an der Fensterseite verlegt. Die Signale können so direkt an Übertragungswagen vor dem Gebäude weitergegeben werden. Die Technik ist bereit, aber sind es auch die Richter?
Bitte nehmen Sie Platz.
Es gibt in Deutschland Erfahrungen mit Urteilen vor der laufenden Kamera. Urteile des Bundesverfassungsgerichts können seit 1998 gefilmt werden.
Ich eröffne die Sitzung des zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts zur Verkündung der Entscheidung.
Am Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat man schon erste Erfahrungen gemacht, seitdem das neue Gesetz seit knapp einem Jahr Übertragungen auch von den obersten Gerichten erlaubt. In Leipzig haben die Vorsitzenden Richter eine Schulung durchlaufen.
Ich glaube, das ist wichtig, dass man möglichst die Kamera ausblendet und es so handhabt, wie man es bisher gehandhabt hat. Natürlich werden wir uns bemühen, wie wir das jetzt auch schon tun, möglichst verständlich und nachvollziehbar auch für Laien dann diese wichtigen Entscheidungen zu verkünden.
Denn das Gericht wird Kameras nur bei wichtigen Entscheidungen zulassen. Übertragungen werden in Leipzig also die Ausnahme bleiben. Unter Juristen ist es dennoch nach wie vor umstritten, ob überhaupt gefilmt werden soll, sagt Andreas Korbmacher.
Die Präsidenten der obersten Bundesgerichte, es geht ja nur um Übertragungen der obersten Bundesgerichte, haben sich gegen eine Öffnung ausgesprochen, weil der Wert der Gerichtsbarkeit und der dritten Gewalt im Staat ist, dass sie unbeeinflusst arbeitet und auch Entscheidungen unabhängig von den anderen Gewalten trifft. Und von daher haben die Präsidenten die Gefahr gesehen, dass durch eine zu große Öffnung der Verhandlungen einfach dieser Charakter, dieser sachliche Charakter ein Stück weit verloren geht.
Etwa so eine häufig vorgebrachte Befürchtung, wenn der Versprecher oder eine Geste eines Richters von den einschlägigen Comedy-Formaten aufgenommen würde.
Davor sind wir nicht gefeit. Das kann gemacht werden. Das ist dann der gute Geschmack eines jeden Journalisten oder der nicht gute Geschmack. Aber ich glaube nicht, dass es uns in besonderer Weise beunruhigt.
Korbmacher sieht aber gerade an Tagen mit viel Medieninteresse auch Vorteile für die Arbeit der Richter an den Bundesgerichten.
Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass bei großen Verhandlungen auf einmal der ganze Richtertisch umstellt war von Kameras. Also das wird dann nicht der Fall sein.
Weniger Bilder vom Prozesstag beginnen, weniger Interviews der Pressesprecher nach dem Urteil. So könnte sich die Berichterstattung über Prozesse verändern. Stattdessen O-Töne des Vorsitzenden Richters oder sogar eine Live-Übertragung direkt vom Richtertisch. Wo sich in Leipzig, wenn man genau hinschaut, doch etwas verändert hat.
Was jetzt noch neu dazugekommen ist, dass wir auch noch einen Notausknopf haben, sodass der Vorsitzende also, wenn es hier, weiß ich was, einen Hustenanfall gibt oder sonst was, dass er hier dann diese Übertragung kurz unterbrechen kann. Oder wenn es sonstige Störungen geben sollte, sodass man dann also hier die Möglichkeit hat, am Richtertisch ein Notaus zu betätigen.
Zum ersten Mal wird es von einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Fernsehaufnahmen geben, mit dem Risiko, in der Heute-Show aufzutauchen, wie Bastian Brandow herausgefunden hat. Future Public Media steht über einem sogenannten Manifest. Übersetzen kann man es mit die Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien. Als Mitdenker, so heißt es auf der entsprechenden Seite, die seit heute Morgen online ist, werden Journalistinnen und Journalisten aus ganz Europa genannt. Diese Schrift beklagt, dass die öffentlichen Sender als lineare Vollprogramme erfunden wurden, die nicht mehr in die heutige Zeit passen. Es fehlten Antworten auf Entwicklungen wie sinkende lineare Nutzung, zu langsame digitale Entwicklung, das Manifest beklagt verstaubtes Image. Initiator ist der Schweizer Konrad Weber. Er arbeitet als Journalist und Digitalstratege beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, warum er glaubt, dass es eine solche Schrift braucht, um diese Dinge in Gang zu setzen.
Ich glaube, das Manifest kann dabei helfen, überhaupt mal Diskussionen loszutreten. Das Manifest soll jetzt nicht irgendwie die eine Antwort liefern, wie man das dann auch tatsächlich umsetzen muss. Ich glaube, dafür ist das Thema auch zu komplex. Die Diskussionen, die müssen eigentlich einerseits entstehen in den Häusern selbst, in den Rundfunkanstalten, sei es in Deutschland, Frankreich, auch in der Schweiz. Aber es muss halt eben auch geschehen zusammen mit den Nutzern. Und zwar denjenigen, die für uns zahlen tagtäglich und die eigentlich selbst ja auch eine Idee davon haben, was sie brauchen, auf welchen Kanälen und in welcher Art und Weise.
Klappt das nicht, Herr Weber, bis jetzt?
Ich glaube, es klappt insofern nicht, dass genau diese Veränderung, die ja auch da mit reinspielt, und zwar wie eigentlich ein öffentlich-rechtliches Angebot in einem digitalen Umfeld stattfinden würde, dass genau dieser Wandel nicht oder nicht so stark stattfindet. Und das beobachte ich tatsächlich in verschiedensten Häusern in ganz Europa. Ich bin wegen meinem Job natürlich auch viel unterwegs in diesen Häusern und sehe da auch immer wieder, dass sich diese langen und historisch gewachsenen Unternehmen sehr schwer tun, da diesen Wandel überhaupt auf sich zu nehmen.
Es klingt ein bisschen, als wollten Sie die Arbeit der Intendanten und Medienpolitiker machen.
Nein, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist vielmehr, dass ich diese Diskussion auslösen möchte, wo vielerorts tatsächlich immer wieder gesagt wird, ja, wir sind ja auf dem Weg, wir machen ja etwas für das Digitale. Aber ich das Gefühl habe und eben auch bestätigt erhalte von vielen Diskussionen, dass sich da tatsächlich zu wenig schnell etwas tut. Und ich habe da auch mein Herz brennt sozusagen für diese öffentlich-rechtlichen Sender, dafür eben auch, dass wir nicht erst handeln, wenn es zu spät ist, wenn sich schon sehr, sehr viele Leute, auch junge Leute, abgemeldet haben von diesen Angeboten, die so sehr eigentlich nicht mehr in ihre Zeit passen.
Sie schreiben in Ihrem Manifest ein großes Wort, wie ich finde, dass strenge publizistische Vorgaben die Entwicklung hemmen. Ich will mal ein paar Punkte von den 15 vorlesen. Also Sie bekennen sich dazu, dass öffentlich-rechtliche Medien die demokratische Meinungsbildung fördern sollen, dass Themensetzungen vom öffentlichen Interesse geleitet werden müssen, dass das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen ein Dienst an der Gesellschaft ist, dass das Publikum aktiv mit einbezieht, dass es transparent sein soll, was öffentlich-rechtliche Medien machen. Wo ist da die neue Digitalstrategie? Denn wenn ich Sie richtig verstehe, geht es Ihnen vor allen Dingen darum. Aber die sehe ich jetzt in Ihrem Manifest nicht formuliert.
Ich glaube, genau da ist ja genau der Punkt, dass man unter Digitalisierung immer noch viel zu sehr einfach nur den Fokus auf die Technologie legt und gar nicht so stark sich auch Gedanken darüber macht, wie das auch unsere ganze Kultur verändert. Und gerade die Themen wie Transparenz oder eben auch aufzeigen, wie Themen gesetzt werden und so weiter, das sind alles Themen, die können wir eins zu eins unterschreiben als öffentlich-rechtliche Mitarbeiter, aber trotzdem geschieht es eben nicht mit den Mitteln, die eigentlich die digitale Kultur, der digitale Alltag uns eigentlich schon mitbringen, dass man eben ganz bewusst Dinge transparent macht, dass man ganz bewusst das Publikum mit einbezieht und nicht nur am Ende einer Sendung dann noch ein bisschen mit dem Publikum spricht, sondern dass das Publikum eigentlich dank diesen Kanälen auch tatsächlich das Programm mitbestimmen kann.
Warum fällt es uns Ihrer Ansicht nach so schwer, wie uns als öffentlich-rechtlichen Medien eine Vision für eine digitale Entwicklung der Zukunft zu entwickeln? Wo liegt da der Hase im Pfeffer?
Ich glaube, das hat ganz viele verschiedene Gründe. Der meistgenannte, den ich auch immer wieder höre aus den unterschiedlichen Unternehmen, ist, dass wir tatsächlich auch einfach sehr, 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 sehr lange zwecks der Technologie in einer gewissen Monopolsituation standen. Wir hatten mit dem Distributionsweg des Sendens ganz viele Einschränkungen gegenüber der Konkurrenz auch. Es war sehr aufwendig zu senden, vor allem im Fernsehen. Es war sehr teuer. Und mit dem Digitalen, da kommt natürlich eine ganz andere Konkurrenzsituation auf uns alle zu. Wir müssen uns anders versuchen zu differenzieren auch. Und ich glaube, dieser Wandel, der hat tatsächlich in vielen Häusern noch überhaupt nicht stattgefunden, was es heißt, dass man sich neu und anders auch gegenüber dem Publikum, den Zielgruppen eigentlich auch neu aufstellen muss.
Konrad Weber, Initiator einer Schrift zur Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien. So richtig gut scheint das nie gelaufen zu sein, was YouTube sich da ausgedacht hatte. Für 11,99 Euro pro Monat konnte man zuletzt noch das Angebot YouTube Premium testen und bekam dafür Originalserien und Filme von YouTube und einen Musikstreaming-Dienst. Zumindest bei den Serien heißt es jetzt ausgestreamt. YouTube sagt den Originalen auf Wiedersehen und will sich auf Musik konzentrieren. Ein Anbieter weniger im unübersichtlichen Dschungel der Videoanbieter mag der überlassen. Nutzer denken, aber halt, da kommt schon Apple um die Ecke und offeriert Apple TV Plus. iPhones verkaufen sich nicht mehr wie geschnitten Brot. Die Firma aus dem kalifornischen Cupertino sucht also nach neuen Einnahmequellen. Markus Schuler stellt uns den Apple Streaming-Dienst vor.
Die große Sorge, die Apple-Chef Tim Cook und den Konzern schon seit langem umtreibt, sind die sinkenden Verkaufszahlen des bisherigen Cashbringers iPhone. Deshalb genießen die Services, also die Zusatzdienste wie Cloud-Speicher oder das Musikstreaming-Angebot Music, bei dem 58-Jährigen seit Jahren höchste Priorität. Apple-Chef Cook.
Now, we have a whole range of services.
Wir bieten eine Reihe von Diensten wie die iCloud, Siri oder Apple Maps. Außerdem gibt es Apple Music und Podcasts und Bücher sowie den App Store. Das sind alles Angebote, die überall und jederzeit auf all unseren Geräten zur Verfügung stehen. Whenever and wherever you are. Fast 11 Milliarden US-Dollar hat der Konzern im vergangenen Quartal mit diesen Diensten umgesetzt. Das ist ein Plus von 19% gegenüber dem Vorjahr. Das zeigt ganz deutlich die Richtung, die Cook dem Technologieunternehmen verordnet hat. Ein wichtiger Baustein soll das neue Streaming-Angebot Apple TV Plus werden. Das Besondere, die neue App wird es zum Start nicht nur auf Apple-Geräten geben, sondern auch auf Smart-TVs großer Hersteller wie Samsung, LG oder Sony. Jamie Ehrlicht von Apple. Apple TV Plus is an ad-free subscription service. Es handelt sich um einen werbefreien Abo-Dienst, der online und offline funktioniert. Alles ist herunterladbar. Wir bieten exklusive Spielfilme und Shows und bringen jeden Monat neue Inhalte. Es wird uns ab Herbst in über 100 Ländern geben. 100+ countries. It's a global service. And it's all starting this fall. Was das neue Angebot kosten soll, teilte der Konzern nicht mit. Verpflichtet wurden große Namen aus Hollywood, zum Beispiel Filmemacher Steven Spielberg, der eine Sci-Fi-Serie unter dem Titel Amazing Stories für das Unternehmen gedreht hat und eigens an den Firmensitz nach Cupertino gekommen war. It's a universal human trait to search for meaning. So in these Die Menschen sind immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und wir glauben, dass die Zuschauer in diesen unzusammenhängenden Geschichten dennoch einen roten Faden erkennen werden. Wir wollen Amazing Stories zu einer einzigartigen thematischen Erfahrung machen. Auch Talkmasterin Oprah Winfrey wird mit dabei sein. Sie erhält eine live gestreamte Talkshow. Rein rechnerisch könnte sie damit von rund 1,4 Milliarden Nutzern gesehen werden. So viele iPhones, Tablets oder Mac-Computer sind auf dem Markt. Wir streamen ein Gespräch mit einem Autor und wir sind dann live über alle Grenzen hinweg zu sehen. Mit unseren Geschichten verbinden wir die Menschen, egal wo man sich aufhält, wer man ist, Mann, Frau, Kind. Und wir alle blicken hinauf in denselben Himmel und staunen. Die neue Streaming-Plattform fällt vergleichsweise mickrig aus, verglichen mit dem, was Netflix oder Amazon Prime ihren Kunden an selbstproduzierten exklusiven Inhalten anbieten. Gut 1 Milliarde Dollar hat Apple da wohl in die Hand genommen. Zum Vergleich, Netflix gibt ungefähr das Zehnfache im Jahr für Eigenproduktionen aus. Warum Apple hier mit angezogener Handbremse in den Markt geht, ist schleierhaft. In wenigen Monaten will der Disney-Konzern ebenfalls mit einem eigenen Streaming-Angebot starten. Für den US-Markt stellte das Unternehmen auch eine News-App vor. Darüber lassen sich Magazine und wenige Tageszeitungen lesen. Nur die Regionalzeitung LA Times und die Finanzzeitung Wall Street Journal sind mit dabei. Die wirklich wichtigen nationalen Titel wie die New York Times oder die Washington Post fehlen. Außerdem gehören rund 300 Zeitschriftentitel zu dem Angebot. Fast 2 Stunden dauerte die Präsentation der schönen neuen Zusatzdienste im Steve Jobs Theater in Cupertino. Ob Apple damit wirklich unabhängiger von seinem Smartphone-Geschäft wird, darf stark bezweifelt werden. Dafür startet das Unternehmen zu halbherzig in einen hart umkämpften Markt.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Guten Tag, mein Name ist Sascha Aurich, ich bin Nachrichtenchef bei der Freien Presse in Chemnitz. Ein wichtiges Thema in unserer morgigen Ausgabe ist die Drohung an die Adresse des Chemnitzer Rathauses. Chemnitz ist ja nicht die einzige Stadt in Deutschland, die gestern von so einer Drohung betroffen war, deshalb hat das Thema für uns auch eine besondere Höhe. In der Chemnitzer Innenstadt war das Gebiet rund ums Rathaus heute Vormittag weiträumig abgesperrt. Gegen Mittag gab es dann zwar Entwarnung von der Polizei. Damit ist das Thema aber natürlich noch nicht erledigt. Wer steckt dahinter? Was sind die Motive? Das sind natürlich die Fragen, die uns weiter beschäftigen und wahrscheinlich auch unsere Leser interessieren.
Im Büchermarkt erfahren Sie gleich nach den Nachrichten, ob es sich lohnt, Walter Gronds Buch Sommer ohne Abschied zu lesen. Medias Res gibt es mit Abschied. Bettina Schmieding sagt Tschüss.